Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider, ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations. Heute sprechen wir über Verteidigungsstrategien in Wirtschaftsstrafverfahren. Als Investigator stehe ich ja meistens auf der Seite von Organisationen und Unternehmen, um einen Sachverhalt aufzuklären. Dazu schaue ich mir dann Buchhaltungsdaten an und Verträge, aber vor allem natürlich auch Kommunikationsdaten betroffener Personen. Und ich frage mich dann oft, was passiert eigentlich auf der anderen Seite, auf der Gegenseite, während wir eine Untersuchung durchführen? Was erleben jetzt Menschen, denen dolose Handlungen vorgeworfen werden und wie werden sie verteidigt? Heute spreche ich mit Christian Heinelt. Christian ist Strafverteidiger und arbeitet im Wirtschafts- und Unternehmenskontext. Und wir reden über Mandanten, denen dolose Handlungen vorgeworfen werden und über Verteidigungsstrategien, die nicht nur juristisch, sondern auch menschlich sind. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Patrick, vielen Dank für die Einführung und für die Einladung. Es freut mich sehr, da sein zu können und ein bisschen über meinen Alltag als Strafverteidiger für Wirtschafts- und Steuerstrafverfahren zu erzählen. Vielleicht kurz erstmal zu mir. Also ich Name ja. Christian Heinelt. Ich bin seit etwa 4 Jahren bei Wessing & Partner in Düsseldorf, eine der, würde ich sagen, größten wirtschaftsstrafrechtlichen Sozietäten in Deutschland. Wir machen eigentlich ausschließlich Wirtschaftsstrafrecht. Also das Strafrecht sozusagen im Unternehmenskontext, dort einerseits auch präventive Arbeit, aber eben auch die klassische Strafverteidigung, sowohl für Individualpersonen und aber auch für Unternehmen. Meine Spezialisierung ist sozusagen das IT- und Datenschutzstrafrecht. Das macht etwa, würde ich sagen, 50-60% meiner Arbeit aus. Es schwankt natürlich ein kleines bisschen, je nachdem, was für Projekte man gerade hat. Und der restliche Teil meiner Tätigkeit ist das klassische Wirtschaftsstrafrecht, also von Untreue über Wertpapierdelikte, Kapitalmarktstrafrecht, alles Mögliche, also großes Potpourri eigentlich an Fällen, über die ich berichten kann. Und genau, es freut mich, da mit dir darüber sprechen zu können.
Vielen Dank. Ja, das klingt ja spannend. Ich wollte dich eigentlich fragen, welche Branchen du so im Fokus hast, aber das klang jetzt gerade so, als wenn du potenziell eher alles bespielen würdest.
Tatsächlich alles, auch unterschiedliche Größen, also von Mittelständlern über große Konzerne, die international tätig sind. Die Branchen sind eigentlich abgedeckt von Telekommunikationsunternehmen über Internetdienstleister sehr oft, aber ich habe auch einige Mandanten im öffentlichen Sektor oder in der Automobilbranche beispielsweise, also quasi sehr klassisch deutsches Industriegeschäft dann auch.
Vielen, vielen Dank, dass du da bist und Zeit für uns hast. Ich würde gerne zum ersten Frageblock übergehen und zwar geht es mir darum zu verstehen, was du denn eigentlich als Strafverteidiger am Anfang machst. Also du vertrittst ja Mandanten, denen jetzt eine dolose Handlung vorgeworfen wird. Was ist dein erstes Ziel, wenn du einen neuen Fall übernimmst? Und wie laufen so die ersten 72 Stunden ab, sagen wir es mal so?
Das lässt sich eigentlich sehr schwer verallgemeinern. Ich werde da zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten in einen Fall reingeholt. Man muss sich das so vorstellen, es gibt Situationen, in denen Mandanten schon relativ früh im Verfahren von der Staatsanwaltschaft eine Nachricht bekommen und informiert werden, dass ein Ermittlungsverfahren gegen sie läuft. Das ist dann meistens schon sehr eher ruhig. Also man hat dann Zeit, um die Akte sich zu besorgen, mit dem Mandanten Gespräche zu führen. Also es geht meistens erstmal um die Mandatsaufarbeitung, um den Sachverhalt. Und teilweise gibt es dann aber auch Situationen, wo die Staatsanwaltschaft natürlich erst einmal versucht hat, das Ermittlungsverfahren noch nicht gegenüber dem Beschuldigten zu öffnen, um beispielsweise geheime Ermittlungsmaßnahmen noch nicht offen zu legen. Das ist dann beispielsweise die Situation, dass man plötzlich mal morgens einen Anruf bekommt und dann steht die Staatsanwaltschaft bereits mit mehreren Polizisten vor der Tür und führt eine Durchsuchung durch. Das ist dann natürlich eine ganz andere Gefechtslage, sagen wir mal, als in einem Verfahren, wo man relativ früh bereits aktiv werden kann, weil man dann erst einmal natürlich diese Extremsituation irgendwie managen muss und meistens erst nur einen sehr eingeschränkten Blick auf das Verfahren hat. Und je nachdem gibt es dann ganz unterschiedliche Strategien, wie man dann da herangeht, wie man das dann aufarbeitet, wie man sich dort dann erstmal verhält.
Das heißt also, der erste Fall, den du beschrieben hast, das ist eher das wahrscheinlich Gewünschte, da du ja Zeit hast, um die Informationslage zu klären. Also was wird jetzt konkret vorgeworfen und welche Rechtsgrundlage, welche Sachverhalte und so weiter. Ich glaube, es ist schon spannend zu wissen, wie es denn jetzt abläuft, wenn eben nicht die Zeit da ist und wenn der Mandant möglicherweise emotional aufgeladen ist und überrascht ist. Denn ich weiß nur, aus meiner Arbeit ist es so, dass wir in vielen Fällen bei einer Investigation erstmal undercover arbeiten, sagen wir es mal so. Das heißt, es wird nicht so breit getreten und der Betroffene weiß nicht unbedingt, dass jetzt gegen ihn bereits eine Investigation läuft, die ihn eben als Betroffenen im Fokus hat. Wie gehst du dann als allererstes vor, wenn jetzt genau dieser Fall eintritt? Also sagen wir mal nicht, die Staatsanwaltschaft steht vor der Tür, aber es ist schon heikel und jetzt ist Geschwindigkeit geboten.
Man muss natürlich immer erstmal ein Erstgespräch mit dem Mandanten führen. Also es ist immer wichtig, erstmal einen Blick darauf zu bekommen, was ist der Vorwurf, der hier im Raum steht, wobei es auch durchaus Fälle geben kann, wo der Mandant von der Lage sehr überrascht ist und sich das auch teilweise gar nicht erklären kann. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das auch was damit zu tun hat, ob wirklich nichts im Busch ist oder ob es vielleicht auch ein bisschen psychologische Verdrängungstaktik ist. Das kann natürlich auch mal sein, dass Menschen sagen, sie sind sich da überhaupt keiner Schuld und keiner Straftat bewusst. Je nachdem gibt es natürlich dann unterschiedliche Kommunikationswege, wie man mit den Leuten dann spricht, gerade weil natürlich auch die Bandbreite an Menschen, die dort Beschuldigte sein können, sehr weit ist. Also wie du schon gesagt hast, viele sind natürlich in einer sehr emotionalen Situation, die unter extremem Stress dann stehen, aber auch gleichzeitig hat man es natürlich auch mit Leuten zu tun, die durchaus als Manager Drucksituationen quasi gewohnt sind und dann auch sehr geordnet sein können und dann aber auch sehr bewusst kommunizieren, was natürlich auch wieder ein anderes Problem sein kann, weil diese bewusste Kommunikation kann natürlich auch immer bedeuten, dass dann auch die Kommunikation gegenüber der Staatsanwaltschaft oder selbst gegenüber uns als Anwälte bewusst durchgeführt wird, was eine andere Art von Schwierigkeit sein kann. Dort dann quasi durch diese sehr berechnenden, bewusst steuernde Kommunikation durchzusteigen und dann den Fall zu ermitteln.
Nehmen wir mal an, dieser erste Fall von Mandant oder potenziellen Mandant, der jetzt nicht gewohnt ist, mit Druck umzugehen. Also ich erlebe das auch selbst, habe ich das selbst auch schon erlebt, aber ein Bekannter hat mir letztens ganz aufgeregt erzählt, ja, da kam ein Brief vom Anwalt, ein Anwaltsschreiben. Und dann ist er sofort in eine Art von Aktionismus verfallen und wollte alle möglichen Dinge machen, schreiben und seine Gegenseite erstmal persönlich kontaktieren und so weiter. Diese Mandanten sind wahrscheinlich eher emotional zu stabilisieren, schätze ich mal.
Auf jeden Fall. Gerade, da hast du vollkommen recht, es ist halt wichtig, dann in solchen Situationen erstmal Druck und Geschwindigkeit rauszunehmen. Also so ein Aktionismus im Sinne von, ich werde jetzt erst einmal so schnell wie möglich mit der Staatsanwaltschaft, mit der Polizei kommunizieren, ist selten eine gute Taktik, gerade weil halt auch die Behörden nicht so arbeiten. Also Behörden sind natürlich auch sehr überlegt in ihrem Vorgehen und dementsprechend ist es halt auch wichtig, in der Kommunikation sowohl mit dem Mandanten als auch mit den Behörden ein bisschen das Tempo oftmals rauszunehmen, damit man eben nie auf Grundlage von einem unsicheren Sachverhalt beispielsweise arbeitet. Also das allererste, was man eigentlich in jedem Strafverfahren tut, ist erstmal die Akte sich zu besorgen. Und bevor man die Akte hat und weiß, was ist der Stand der Ermittlungen, was ist gerade die Sicht der Polizei, der Staatsanwaltschaft, wo sind wir gerade, was sind überhaupt die Vorwürfe, was teilweise problematisch sein kann. Gerade wenn wir noch nicht sicher sind, was sind vielleicht Vorwürfe, was ist der Sachverhalt, um den es geht, ist es erstmal wichtig, die Kommunikation nicht auf Grundlage dieser unsicheren Situation durchzuführen. Sondern man sollte immer darauf achten, nur zu kommunizieren, wenn der Boden so sicher, wie es möglich ist, in der Situation ist. Und deswegen ist es dann natürlich auch wichtig, sehr aufgeregte Mandanten da an die Hand zu nehmen und sie auch durch diesen Prozess zu führen, weil die meisten Mandanten von uns sind eigentlich das erste Mal mit einem Strafverfahren, einem behördlichen Verfahren konfrontiert. Und da ist es dann natürlich besonders wichtig, ihnen auch eine gewisse Sicherheit zu geben, indem man halt sagt, so und so funktioniert das, das sind die nächsten Schritte. Das ist dann natürlich auch irgendwo unsere Aufgabe. Also nicht nur die rechtlichen Fragen lösen, sondern auch den Mandanten dort zu beraten und zu helfen, mit der Situation richtig umzugehen.
ich glaube, dieser zweite Typus, den du beschrieben hast, also diese Manager, die bereits sehr viel Druck gewohnt sind, da stelle ich es mir vor, dass es schwierig ist, die davon abzuhalten, eben frühzeitig in die Kommunikation zu gehen und möglicherweise dann auch Dinge zu verraten, die gar nicht den Ermittlungsbehörden bekannt sind. Wie löst du dieses Problem? Denn das sind ja Menschen, die sind es gewohnt, selbst die Initiative zu ergreifen und den Ton anzugeben und fühlen sich unter Umständen, oder sagen wir mal so, die haben wahrscheinlich, wägen sie sich in falscher Sicherheit, weil sie ja sonst auch gut klarkommen mit so Drucksituationen, aber das ist eben dann doch Neuland für viele, auch wenn sie sich allgemein mit Druck auskennen. Wie kriegst du das hin, dann jemanden, der auch möglicherweise sehr dominant ist, in so eine defensive Warteposition zu bringen?
Da kann es dann oftmals sehr helfen, Personen erstmal darüber aufzuklären, wie so ein Verfahren überhaupt funktioniert. Also es sind ja Menschen, die gerne wissen, die ungerne Kontrolle aus der Hand geben. Und deswegen muss man dann ein bisschen eine Situation schaffen, wo man mit der Person zusammen das Verfahren durchgeht. Also es sind dann Personen, die nicht wollen, dass man sagt, ich werde jetzt alles von ihnen abblocken oftmals, sondern die quasi auch ein bisschen ein Bewusstsein dafür haben wollen und dann auch vielleicht mal bei Strategien nicht wollen, dass wir ihnen eine Strategie vorgeben oder ihnen mit einer fertigen Strategie zu ihnen kommen, sondern es sind dann Personen, die es dann beispielsweise auch schätzen, wenn man sie im Rahmen von Brainstorming mit einbezieht. Das ist eigentlich sehr, sehr individuell dann bei dieser Art von Personen. Was halt sehr wichtig ist, ist, dass man keine Alleingänge braucht. Also ich kann es dann natürlich nachvollziehen, dass Leute sagen, ich bin es gewohnt, meine eigene Kommunikation zu übernehmen. Ich habe jahrzehntelange Erfahrung vielleicht in einer höheren Managementposition, damit auch schwierige Situationen zu lösen. Aber diese Ermittlungsverfahrenssituation ist halt schon sehr eigen, hat eine sehr, sehr eigene Logik. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass man das immer sehr eng abstimmt. Gerade Wirtschaftsstrafsachen sind oftmals so komplex, dass es sich auch nicht ohne eine juristische Bildung, ohne weiteres feststellen lässt, was eventuell eine belastende Tatsache sein könnte oder eine entlastende Tatsache. Es gibt natürlich oft diese Fälle, wo Leute sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das kann ja keine Straftat sein. Und das sind dann natürlich so Fallen, wo man Leute irgendwie drauf vorbereiten muss, sagen zu können, es gibt halt Umstände, die man jetzt, wenn man den Tatbestand, wie so ein Verfahren abläuft, nicht überblicken kann. Und deswegen ist natürlich dann eine individuelle Kommunikation ohne uns kann da sehr schädlich sein.
Ja, also wenn man die Aussage erstmal getroffen hat, das machen wir schon immer so, dann hat man ja schon verschiedene Dinge sich dann irgendwie eingehandelt. Ich meine, dann weiß ich, okay, das ist erstmal systematisch. Zweitens ist es vorsätzlich, weil ich weiß genau, was er da getan hat. Ne, also diese ganzen möglichen Strategien oder möglichen Verteidigungsstrategien, die fallen ja dann direkt weg. Und da macht man sich vielleicht dann nicht so den Gedanken drüber.
Das ist natürlich auch besonders wichtig, gerade wenn man in beispielsweise einer Situation ist, wo gerade eine Durchsuchung stattfindet. Es ist eigentlich üblich, dass dann die Beamten vor Ort auch immer mal gerne mal eine Frage stellen an die Personen, die dann vor Ort sind. Und das ist natürlich eine unglaublich riskante Situation, weil dann weiß man meistens nicht, worum geht es ganz genau, was wollen die wissen. Es ist sowieso eine emotionale Drucksituation und wenn dann auch noch dazu kommt, dass dann vielleicht eine Person sehr redebereit wird in dieser Situation, das ist dann schon wirklich, das ist dann ein Pulverfass, wo man auch als Anwalt dann sagen muss, am besten erstmal gar nichts sagen, wenn wir jetzt nicht bereits eine klare Faktenlage haben.
Du hast gerade schon die Durchsuchung angesprochen oder wir nennen es dann oft so Dawn Raid, das klingt immer ein bisschen cooler. Vielleicht sprechen wir dann nochmal später im Detail drüber, da gibt es ja auch sicherlich einige Strategien oder Empfehlungen, die du dazu hast. Ich würde gern noch, bevor wir zum nächsten Punkt übergehen, nochmal so wissen, was sind so die größten Fehler, die Mandanten häufig am Anfang machen und wie lassen sie sich vermeiden?
Einmal wäre das der sehr übertriebene Aktionismus, den du auch schon erwähnt hattest. Dieses, ich steige jetzt erstmal sehr proaktiv in eine Kommunikation ein, ohne überhaupt zu wissen, was die Situation ist, was die Kenntnislage ist der Behörden. Und der Gegenteil wäre eigentlich dieses Verhalten, ich schiebe das jetzt etwas von mir weg. Ich versuche das erstmal zu ignorieren. Das wird sich vielleicht schon von alleine aufklären, was ja auch durchaus nachvollziehbar sein kann. Deswegen, das sind auch beides Typen, die auch oftmals sich dann dazu entscheiden, eventuell auch erst sehr spät einen Anwalt einzuschalten. Vielleicht auch, weil die Furcht besteht, wenn ich jetzt einen Rechtsanwalt mir besorge, dann denkt ja erst die Staatsanwaltschaft erst recht, dass ich was zu verstecken habe. Oh. Das ist natürlich ein Gedanke, der auch, den höre ich tatsächlich sehr oft. Das ist ein Gedanke, den ich auch nachvollziehen kann. Aber es ist Absolut. Nun einfach mal so, man sollte eigentlich in so einer Situation stets dann einen Anwalt zur Seite haben, gerade wegen dieser besonderen Komplexität von Wirtschaftsverfahren. Und das ist auch, ich habe jetzt noch keinen Staatsanwalt erlebt, der gesagt hat, oh, ich höre hier einen Herrn Rechtsanwalt am Telefon, damit ist dann ja jetzt der Verdacht nochmal erhärtet. Weil es einfach ist, es ist vorgesehen und es ist das gute Recht von einer Person, einen Rechtsanwalt zu haben. Und das sollte man auch in Anspruch nehmen.
Ich finde den letzten Punkt ganz spannend, denn ich sehe zum Beispiel, wenn man Leute einlädt für ein forensisches Interview, dass dann schon darauf geachtet wird, was für eine Spezialisierung der Anwalt hat, der mitgenommen wird. Also ist das ein Arbeitsrechtler oder ist das ein Strafrechtler? Da achtet man dann schon ein bisschen drauf, weil es vielleicht einen kleinen Hinweis darauf gibt, worauf sich eben der Befragte dann vorbereitet. Allerdings stimme ich mit dir vollkommen überein, dass das keinen Einfluss haben sollte, denn das ist einfach das gute Recht. Ja, und ich finde es immer sehr erstaunlich, dass Leute in Interviews gehen und keinen Anwalt dabei haben, obwohl darauf hingewiesen wird. Und ja, ich finde das immer fahrlässig, da nicht mit einem Anwalt aufzukreuzen.
Da stimme ich dir zu, wobei natürlich in Investigations sind nochmal natürlich eine etwas andere Situation, als wenn dann tatsächlich ein Staatsanwalt vor der Tür steht.
Natürlich, ja.
Ja, das ist schon ein bisschen anders, aber diese Angst, dass wenn ich mir jetzt einen Anwalt nehme, dann wirklich schuldig, ja, das ist wirklich ein weit verbreiteter Irrglaube. Ich finde es interessant, dass du genau diese beiden Pole genannt hast und da kommen wir jetzt gleich auch schon zum nächsten Block, denn das ist ja was sehr Psychologisches. Also wir haben ja, wenn wir in Gefahrensituationen uns befinden, das ist ja ganz evolutionär, haben wir dieses entweder Kämpfen, Fight, Schockstarre, Freeze oder eben Flucht. Und ja, du hast ja gerade schon die ersten beiden benannt. Ich glaube, der Fall, dass jemand Hals über Kopf das Land verlässt, das ist wahrscheinlich etwas, das hier nicht häufig unterkommt, oder?
Tatsächlich nicht. Wir haben Kollegen hier vor Ort, die sich insbesondere auch mit Auslieferungssachen und ausländischen Sachverhalten beschäftigen, die haben da sowas eher auf dem Tisch. Das ist bei mir eher die Ausnahme, würde ich sagen. Es gibt natürlich die Situation, wenn man einen Mandanten hat, der beispielsweise eine gute finanzielle Situation hat oder Verbindungen zum Ausland, dann kann das natürlich ein Erwägungsgrund sein, ob diese Person vielleicht in Untersuchungshaft kommt. Das kann dann schon mal relevant sein.
Oh ja, okay. Ja, jetzt waren wir schon so ein bisschen in dieses Psychologische abgedriftet. Ich würde gern zum zweiten Block mal übergehen. Und zwar geht es da auch um eher so die psychologischen Mechanismen, die dann sich bei einem Mandanten abspielen. Und zwar um Rationalisierung und Selbstbild. Welche typischen Rechtfertigungserzählungen hörst du denn so, wenn du mit einem Mandanten das erste Mal sprichst, der jetzt in Verdacht steht, eine wirtschaftskriminelle Handlung begangen zu haben?
Es gibt natürlich schon Typen von Mandanten, die eine sehr rechtfertigende Haltung haben, die entweder daran zweifeln, dass etwas strafbar sein kann, weil sie sich sagen, das muss ja okay sein, das ist ja irgendwie normales Wirtschaftsgebaren. Also als kleine Anekdote, es war lange Zeit umstritten, ob beispielsweise Korruption im Ausland strafbar sein sollte nach deutschem Recht, weil man gesagt hat, dass sich ein deutscher Wirtschaftstreibender, der im Ausland aktiv ist, wo vielleicht Korruption alltäglicher ist, als es in Deutschland ist, dann hätte er ja einen Wirtschaftsnachteil, wenn er durch deutsches Recht dafür sanktioniert werden würde, dort korruptiv zu handeln im Ausland. Und das ist natürlich schon irgendwie eine nachvollziehbare Argumentationslinie, dass man sagt, alle anderen am Markt machen das so, wenn ich das nicht mache, dann habe ich einen Nachteil. Das ist natürlich irgendwo nachvollziehbar und ja durchaus auch ein rationales Verhalten in Anführungsstrichen, aber es ist natürlich keine Verteidigungslinie zu sagen, alle anderen machen es, ich mache es dann auch.
Ist es denn eigentlich auch schon mal gegeben, dass du dich gar nicht mit dem Mandanten über die tatsächlichen Gründe oder solche Rechtfertigungserzählungen überhaupt unterhältst, sondern dass eigentlich nur die Verteidigungsstrategie im Fokus liegt? Also anders gefragt, sprichst du mit dem Mandanten darüber, ob sie die Tat tatsächlich begangen haben, die ihnen vorgeworfen wird?
Es ist, ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie in meiner bisherigen Karriere direkt gefragt, waren sie es wirklich? Also diese sehr klassische Frage, die man vielleicht aus Fernsehserien oder Filmen kennt, diese Antwort bringt mir halt auch relativ wenig. Weil ich möchte ja wissen, was ist tatsächlich passiert? Was waren die Hintergründe? Wie haben sie sich verhalten in der Situation? Es geht, das wäre auch viel zu abstrakt eigentlich, diese Frage, weil es ja auch eine gewisse rechtliche Bewertung brauchen würde von den Mandanten. Und ich möchte es natürlich auch irgendwo frei halten von moralischen oder ethischen Gesichtspunkten. Sondern es geht jetzt wirklich erst einmal in diesen Situationen darum, was ist passiert und ob das jetzt eine Straftat ist oder ob der Mandant das selber als Straftat bewertet. Das ist etwas, was vielleicht später ankommt, wenn ich dann mich hinsetze mit Kommentaren, Gerichtsentscheidungen und das versuche rechtlich zu bewerten. Aber das ist dann die genuin rechtliche Frage. Natürlich kann es dann, gerade wenn man in Bereichen kommt von einer Strafmaßverteidigung, also wenn sicher ist, dass eine Straftat vorliegt und es dann jetzt darum geht, wie schwer war diese Straftat tatsächlich, was für ein Strafmaß kommt am Ende raus, kann vielleicht noch eine Bewährung erreicht werden oder vielleicht eine Einstellung wegen Geringfügigkeit, dann kann natürlich solche Gesichtspunkte wie ein Selbstbild des Mandanten auch relevant werden. Aber das würde ich sagen, ist erstmal etwas, was im zweiten Schritt dann angegangen wird.
Ich stelle mir vor, dass ich, wenn ich nicht weiß, ob der Mandant die ihm vorgeworfenen Taten begangen hat, ob bewusst oder unbewusst, dass ich möglicherweise auch nicht feststellen kann, ob er mir bestimmte Fakten jetzt selektiv nur schildert, weil er eben vielleicht eine Art von Scham empfindet oder versucht, eben drumherum zu lavieren, weil er mir selber vielleicht nicht vertraut und denkt, ah, wenn der Anwalt denkt, ich bin unschuldig, dann wird er mich hier besser raushauen, als wenn er jetzt hier genau weiß, was hier passiert ist. Wie balancierst du das oder wie stellst du fest, ob du da irgendwie vielleicht nur die halbe Wahrheit erfährst?
Im ersten Schritt vertraut man natürlich darauf, was einem der Mandant erzählt. Also er ist natürlich die Informationsgrundlage Nummer eins, die man hat. Und ihm ist man ja auch in gewisser Weise verpflichtet. Am Ende ist man natürlich auch als Rechtsanwalt, ist man natürlich auch irgendwo Dienstleister in dem Sinne für eine bestimmte Person und steht dieser Person zur Seite. Aber gerade in Wirtschaftsstrafverfahren hat man natürlich oftmals auch einfach harte Beweise. Man hat Dokumente, man hat Kommunikationen. So, das ist eigentlich die Situation. Ich war an dem Tag in Wirklichkeit mit meinen Freunden irgendwie auf Reisen oder so. Sowas gibt es tatsächlich relativ selten, weil man natürlich im Wirtschaftskontext einfach keine komplett geheimen Handlungen hat. Selten, also zumindest. Also ich weiß nicht, ob das verständlich ist, dass man halt, diese Lage, die man hat sozusagen, wie man das aus Filmen kennt mit, ich kann meine Frau nicht umgebracht haben, da war ich irgendwie mit einem Kumpel Bier trinken oder so. Sondern es ist ja meistens eine sehr komplexe Situation und die Aussage eines Mandanten ist dann am Ende wirklich nur eine Informationsquelle.
Ich sehe das in Investigations auch manchmal, dass dann, nehmen wir mal an, wir haben jetzt den Hauptkustodian und vielleicht noch so 2, 3 Leute aus seinem direkten Umfeld im Unternehmen uns angeguckt und sämtliche Kommunikationsdaten gezogen. Und da gibt es natürlich jetzt keinen Sinn, aus diesen Dingen irgendwie was zu verschweigen, weil er muss davon ausgehen, dass diese Kommunikation, wenn es da irgendwas Verdächtiges gibt, dass das auch irgendwann dann mit vorgehalten wird. Aber möglicherweise gibt es noch andere Personen, die noch nicht involviert sind und die noch nicht sich angeschaut wurden. Und der Mann dann weiß genau, ich habe aber mit meiner ehemaligen Sekretärin zum Beispiel ganz ausführlich über, sagen wir mal jetzt beispielhaft, dieses Kickback-System, was ich hier eingerichtet habe mit einigen Zulieferern. Solche Dinge rauszufinden, bevor das quasi eben auf der Gegenseite landet, ich sag mal, oder bei den Strafverfolgungsbehörden, ist das was dir schon mal passiert oder wo du sagst, ja, Mandanten verschweigen sowas?
Das passiert tatsächlich, dass Mandanten einzelne Facetten oder Elemente oder Belastungsmomente eines Sachverhalts nicht offenlegen direkt. Ich sage jetzt auch einfach mal, das hat nicht immer den Hintergrund, dass Mandanten sagen, ich will jetzt meinen Rechtsanwalt täuschen, weil ich glaube, dass er dann besser verteidigen kann. Es ist auch manchmal einfach dadurch, dass es sehr komplexe und sehr langwierige Sachverhalte sind, auch einfach, dass sich der Mandant vielleicht nicht mehr dran erinnern kann. Und dann ist natürlich ein sehr schwieriger Moment, wenn dieses Element, dieser Sachverhaltsumstand dann erst von der Gegenseite angebracht wird. Und das kann dann sehr herausfordernd sein, damit dann umzugehen.
Das Vergessen ist tatsächlich was häufig unterschätzt wird bei Untersuchungen. Das merke ich immer wieder, dass man dann sagt, ah, da hat er uns aber was verschwiegen. Ja, also das ist, wir gucken uns einen Zeitraum von 5 Jahren an von einem Manager, der jeden Tag 600 E-Mails bekommt, der vergisst alles, was länger als eine Woche her ist wahrscheinlich und unwichtig, in dem Moment unwichtig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es sich möglicherweise um ein System handelt, wo man dieses, das machen alle so oder wir haben das schon immer so gemacht, da hat man ja dann auch in dem Moment, in dem man solche E-Mails schreibt oder empfängt, die einen möglicherweise später belasten, gar nicht so dieses Bewusstsein, das ist jetzt eine wichtige E-Mail, die mich später belasten könnte, weil man gar nicht davon ausgeht, dass es irgendwann nochmal hochgezogen wird. Und daher ist das Vergessen sicherlich ein starker Faktor.
Genau, es hat natürlich auch etwas mit der subjektiven Bewertung, wie du schon gesagt hast, der Tat zu tun. Wenn ich mir gar nicht bewusst bin, dass es jetzt etwas ist, was eventuell untreuerelevant ist beispielsweise, dann habe ich das natürlich auch nicht in meinem aktiven Bewusstsein dann in der Situation, weil ich dann gar nicht drüber nachdenke, dass es eventuell etwas sein könnte, was eine Gefahr, was eine Belastung sein könnte.
Wir reden jetzt häufig auch von den Strafverfolgungsbehörden. Bist du manchmal auch als Verteidiger aktiv, wenn es noch sich um eine Investigation unternehmensintern handelt, also einfach eine interne Sonderuntersuchung?
Das gibt es tatsächlich auch. Also gerade so das, was du auch erzählt hattest mit dem Beistand von Interviewpartnern, also von Zeugen im weitesten und technischen Sinne im Rahmen von Investigations, sowas gibt es auch, obwohl das relativ selten ist. Wie du schon gesagt hast, oftmals werden dann auch Arbeitsrechtler dazu geholt. Es kann natürlich sein, dass dann gesagt wird, wir wollen bereits einen Strafrechtler im Rahmen der Investigation an Bord holen, um bereits von Anfang an die Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft zu gut steuern zu können. Mhm. Also es kann dann zum Beispiel auch sein, dass wir dann dazu geholt werden, eine Strafanzeige zu schreiben, die dann aufbaut auf den Ergebnissen einer Investigation.
Ich würde gerne noch mal so auf so zwei Sachen eingehen im Bereich von Vorbereitung von Mandanten. Also nehmen wir jetzt mal an, es gibt eine Zeugenladung oder vielleicht auch eine Einladung zu einem Interview, erstmal intern. Wie bereitest du jetzt einen Mandanten auf sowas vor und natürlich auch dich selbst?
Kommt natürlich ein bisschen auf die Situation an, wo wir in dem Verfahren sind. Oftmals ist diese Ladung, die einen Mandanten erreicht, der erste Schritt, der ihn dann gewahr werden lässt von dem Verfahren. Und dann tritt er an uns heran. Dann ist es eigentlich empfehlenswert zu sagen, dass man dem Mandanten rät, erstmal nicht sich da der mündlichen Vernehmung zu stellen, sondern man dann erstmal die Akte sich kommen lässt und sagt, man wird sich jetzt erstmal schriftlich äußern. Weil das natürlich deutlich besser zu steuern ist, diese Kommunikation, als eine mündliche Kommunikation, gerade wenn man den Fall noch nicht so gut kennt. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen entweder es Voraussetzung ist, also rechtlich zwingend, dass man sich einer mündlichen Vernehmung stellt, oder es auch taktische Erwägungen haben kann, dass man sagt, eine mündliche Vernehmung ist hier empfehlenswert. In dem Fall ist es natürlich dann so, dass man die möglichen Fragen durchgeht und gegebenenfalls sogar, das klingt jetzt vielleicht albern, ein bisschen rollenspielartig, auch darüber nachdenkt, was könnte jetzt ein Investigator, ein Staatsanwalt, ein Polizist fragen und was würde der Mandant darauf antworten. Also man wird natürlich niemals irgendwie ein Skript schreiben oder ähnliches, aber es ist natürlich immer gut, sich vorher einmal darüber Gedanken zu machen, was sind die Gesichtspunkte, die auf den Tisch kommen können. Gerade weil es kann natürlich auch mal ein Mandant ist, also ein Beschuldigter, ein Zeuge, ist nicht verpflichtet dazu, sich vorher nochmal Akten anzuschauen, sich vorher Beweismittel anzuschauen, ehemalige Kommunikation. Also er ist nicht dazu verpflichtet, sich vorzubereiten auf eine Vernehmung. Aber es kann natürlich sein, dass man es einem Mandanten dann empfiehlt zu sagen, schauen Sie sich nochmal die Akte an, schauen Sie sich nochmal an, was Sie da kommuniziert haben, weil das auf Sie zukommen wird. Und das ist natürlich dann auch eine Überlegung. Will man dann, dass der Mandant sich vorher aufschlaut oder rät man ihm eher davon ab, weil er dazu nicht verpflichtet ist? Das sind auch quasi Erwägungen, die man da einfach sich vorher stellen muss und strategisch überlegen muss.
Einer meiner Grundsätze, die ich mal so angenommen habe, ist, es gibt keinen Grund, schlecht vorbereitet zu sein. Deswegen kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, warum man sich nicht alles anschauen sollte und vorbereiten sollte. Aber möglicherweise gibt es dafür ja einen sehr guten Grund.
Das kann natürlich einerseits psychologische Gründe haben. Viele Mandanten wollen sich nicht mehr damit auseinandersetzen mit der Tat. Und das muss man natürlich auch irgendwo dann respektieren. Auch psychologisch kann es sein, dass wenn man sich jetzt nochmal Sachverhalte anschaut, dass man sie vielleicht anders bewertet oder dass man sie da in ein anderes Licht drückt, als sie zu der damaligen Zeit waren. Also gerade wenn man jetzt mitten im Verfahren ist und bereits weiß, okay, hier ist irgendwie ein untreuer Sachverhalt, da lief was im Hintergrund, kann ich dann wirklich noch mich zurückversetzen ohne Probleme in die Situation, die ich vielleicht vor 5 Jahren bei der Kommunikation hatte? Oder könnte es sein, dass mein Bild von dieser Kommunikation nachher davon beeinflusst ist, was ich heute weiß?
Ah, okay, weil es schwierig ist, sozusagen selber eine Ex-ante-Sicht einzunehmen, vermeide ich, dass ich diese Informationen, die sich in der Akte befinden, dann in meinen neuen Kontext setze. Okay, ja, das ergibt für mich schon Sinn. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Reaktion dann in einem Gespräch vielleicht auch authentischer wirkt und ein Befragender viel häufiger dann in so Sackgassen stößt, wenn man dann einfach sagt, ja, erinnere ich mich nicht dran, dem habe ich keine Bedeutung beigemessen zum damaligen Zeitpunkt und solche Dinge, die man dann auch ganz spontan und ehrlich sagen kann, wenn man sich nicht angeschaut hat.
Also es ist auch ein Fragemuster, dem man oft begegnet, dass dann natürlich auch Investigator oder Staatsanwälte fragen, ja, wenn Sie das jetzt lesen, was Sie damals gesagt haben, wie bewerten Sie das denn jetzt? Klar. Da muss man dann natürlich irgendwo sagen, das ist halt eigentlich irrelevant, weil was ich jetzt heute, wenn ich weiß, dass es ein Untreueverfahren gibt beispielsweise, über das, was ich damals gesagt habe, sage, darauf kommt es nicht an, sondern es ist wichtig, was ich damals gesagt habe und wie ich das gemeint habe.
Ja, tatsächlich habe ich das auch schon so gefragt. Ja, einfach aus dem Grund, weil die Personen häufig dann sind so, ich erinnere mich nicht, ich weiß nicht mehr, was die Situation war. Und dann einfach zu sagen, okay, ich ordne Ihnen das mal ganz kurz im Kontext ein. Und wenn Sie das jetzt hören, wie würden Sie jetzt diese E-Mail erklären? Aber ist natürlich klar, das ist alles eine andere Welt. Ja, jeder, also wenn das ein paar Jahre her ist, hat sich schon wieder einiges geändert, auch vielleicht im Wissen der Mandanten.
Natürlich, klar.
Ja. Ich habe noch einen Punkt, der mich auch interessiert. Wie gehst du eigentlich mit Medienanfragen zum Beispiel um zu aktuellen Fällen und der externen Kommunikation? Also nehmen wir an, das ist reputationssensibel. Was machst du dann?
Ich selber würde eigentlich nie in die Kommunikation gehen. Das habe ich auch noch nie getan.
Okay.
Mandanten haben manchmal den Drang, in die Kommunikation zu gehen, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, ihr öffentliches Bild zu prägen. Die wollen natürlich nicht, dass es einen Spin nimmt, der von ihnen nicht selber so gesetzt werden möchte. Da würde ich eigentlich in Ermittlungsverfahren auch eher davon abraten, weil man weiß nie, was dann nachher gesagt wird, was dann gegen einen verwendet werden kann. Aber es gibt natürlich Situationen, gerade wenn es um die Unternehmensverteidigung geht, wo sich das eigentlich nicht vermeiden lässt, weil das natürlich auch Behörden, also gerade beispielsweise Bußgeldverfahren, das ist auch etwas, wo dann Behörden gerne mal Bescheide veröffentlichen oder Pressemitteilungen abgeben oder ähnliches. Und da muss man dann natürlich auch eine sehr, sehr bewusste Kommunikation vornehmen. Das ist dann aber auch etwas, wo man dann auch durchaus mal Presserechtler beispielsweise dazu holen kann. Was natürlich auch, das ist gerade bei Wirtschaftsverfahren insgesamt ein Thema, dadurch, dass man oft die Kombination hat aus fachrechtlicher Kompetenz und strafrechtlicher Kompetenz, die man braucht, gibt es gerade bei Wirtschaftsstrafverfahren oftmals so Kooperationen auch zwischen strafrechtlichen Beratern und fachrechtlichen Beratern.
Okay.
Und das ist natürlich, in so einer Situation kann das dann auch relevant werden.
Ja, kennst du die Situation vielleicht jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber von Kollegen beispielsweise, dass sie die Kommunikation über Medien ganz bewusst als Werkzeug einsetzen, um eben ein mögliches Strafverfahren schon mal in eine Richtung zu lenken für sich oder um irgendwie Pluspunkte zusammen für ihren Mandanten?
Ich habe das tatsächlich noch nie in einem eigenen Verfahren erlebt, aber so von Hörensagen weiß ich, dass es Kollegen gibt natürlich, die da vielleicht mal mehr Offenheit haben. Gerade wenn es natürlich nicht vermeidbar ist, dass so oder so öffentlich ist, weil am Ende sind Gerichtsverhandlungen sind natürlich auch immer öffentlich und dann lässt es sich vielleicht auch nicht vermeiden, dass man irgendwo dann eine Kommunikation vornehmen muss.
Ja, ist wahrscheinlich eine Frage von wirklich Taktik und aus meiner Sicht hochriskant, aber möglicherweise, wenn man Erfahrung damit hat und sowas gut spielen kann, vielleicht auch eine Möglichkeit. Jetzt wollte ich ja vorhin schon mal, ich habe ja gesät und jetzt müssen wir das auf jeden Fall auch noch auflösen, weil sonst habe ich hier wieder einen offenen Punkt. Ich mache das ganz oft, dass ich dann sage in einem Podcast, in einer Podcast-Folge, ja, da sprechen wir später drüber und dann nie wieder drüber gesprochen oder ich kündige Folgen an, die ich nicht mache. Deswegen, ich habe mir aufgeschrieben, wir haben vorhin kurz schon über Durchsuchungen gesprochen und das ist ja schon der Super-GAU für Unternehmen, dass dann plötzlich ein Dutzend oder noch mehr Personen vor der Tür stehen von der Staatsanwaltschaft, die dann alles durchsuchen und alle möglichen Dinge mitnehmen. Erste Frage wäre, wie reagierst du persönlich, wenn du dann angerufen wirst? Wie schaffst du es, Zeit zu schinden, bis du da bist?
Wenn man das Glück hat, einen gut vorbereiteten Mandanten in der Situation zu haben, also gerade so viele große Unternehmen haben ja interne Prozesse, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Wir führen auch oft tatsächlich Schulungen von Mandanten durch, wie man mit Durchsuchungen umgehen kann. Und da ist man natürlich dann ein bisschen darauf angewiesen, dass der Mandant das auch handeln kann. Also beispielsweise sollte ein Mandant immer dafür sorgen, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei nicht aktiv wird, bevor wir vor Ort sind. Man muss natürlich immer einen Blick darauf haben, erstmal natürlich das Prüfen des Durchsuchungsbeschlusses. Ist der gültig? Ist der noch gültig? Es gibt natürlich auch zeitliche Beschränkungen. Und dann natürlich auch darauf zu achten, dass nicht Sachen mitgenommen werden, beispielsweise, die kein Mandat, keinen Fallbezug haben. Also gerade so die Kontrolle dessen, dass auch beispielsweise, das ist bei IT-Durchsuchungen sehr relevant. Also beispielsweise, wenn E-Mail-Verzeichnisse mitgenommen werden, dann sollte man immer dafür sorgen, dass schon eine Vordurchsuchung vorgenommen wird, anhand von Schlagwörtern beispielsweise, was sogar grundrechtlich, also das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass es erforderlich ist, so eine Vorfilterung durchzuführen vor Ort und nicht gesamte E-Mail-Verzeichnisse mitzunehmen. Das ist aber tatsächlich vielen Behörden in dieser Situation gar nicht so bewusst und die nehmen dann einfach ganze E-Mail-Verzeichnisse mit. Und das ist dann so etwas, wo dann sozusagen die Verteidigung aktiv werden muss.
Ja, weil das ist, ich meine, aus Erfahrung weiß ich ja, dass die Vorfilterung dann tatsächlich eher was ist, was Zeit kostet, einfach alles abzuziehen. Das geht schneller, aber wenn man sich dann noch raussuchen muss, okay, welche Jahre, welche Personen und auch noch Stichwörter, das ist natürlich schwierig. Vor allen Dingen, wenn man es schafft, aus deiner Sicht das durchzusetzen, dass sie das machen müssen, dann hat man natürlich eine wahnsinnig große Wahrscheinlichkeit, dass dort dann eben auch Kommunikation im Unternehmen verbleibt und nicht zu den Behörden geht, die möglicherweise als relevant eingestuft werden würde bei einem Review. Ne?
Aber es ist tatsächlich so, also jetzt auch bezüglich des Zeitfaktors, es gibt auch Durchsuchungsfälle, gerade in großen Unternehmen, wo eine Durchsuchung teilweise mehrere Tage dauern kann. Wo dann beispielsweise dann die Räume, die Computer, die Festplatten, die Aktenschränke versiegelt werden über Nacht, weil es eben ist keine Hoppla-Hopp. Also wenn es ordentlich läuft, sollte es keine Hoppla-Hopp-Aktion sein, im Sinne von, wir schütteln das Unternehmen und gucken, was rausfällt, sondern es muss bestimmungsgemäß schon sein, dass es eine bewusste und zielgerichtete Maßnahme ist.
Okay. Und wie kriegst du dann eigentlich Waffengleichheit hergestellt? Also nimmst du dir dann ein Dutzend oder sagen wir mal 20, weiß ich wie viele, deiner Kollegen mit oder holst dir vielleicht noch eine andere Kanzlei an Bord, wenn es dann noch mehr Manpower braucht?
Das lässt sich tatsächlich oftmals schwer umsetzen, weil wenn es wirklich große Durchsuchungen sind, kommt dann auch wirklich eine große Anzahl von Polizeibeamten. Man sollte aber immer sozusagen immer einen Anwalt, einen Kollegen haben, so an den Clusterpunkten, nenne ich es jetzt mal, wo gerade besonders intensive Durchsuchungen stattfinden, gerade um eben solche Eigendynamiken zu vermeiden, dass beispielsweise mal ein Investigator, ein Beamter plötzlich anfängt, einen Mitarbeiter zu befragen. Also wir hatten auch schon durchaus gehabt mal Durchsuchungen, wo hier quasi die gesamte Anwaltschaft meiner Kanzlei dann vor Ort war. Aber man kann dann auch, also wie gesagt, man ist halt nicht verpflichtet, die Staatsanwaltschaft zu aktiv durch sein Handeln dabei zu unterstützen, Verdachtsmomente zu finden. Deswegen kann es auch beispielsweise empfehlenswert sein, zu sagen, die Mitarbeiter werden jetzt vielleicht sogar nach Hause geschickt in der Situation oder die Mitarbeiter sollen sich an einem zentralen Ort aufhalten, sodass man dann schon es auch steuern kann, in gewisser Weise auch organisatorisch, dass wir hier dann keinen Wildwuchs haben, sozusagen der Ermittlungsmaßnahmen in allen Richtungen. Und das ist dann natürlich auch in gewisser Weise, das kann schon anspruchsvoll dann sein, auch organisatorisch.
Ja, klar, ich stelle mir das sehr stressig vor aus deiner Sicht, die Herde an einen Punkt zusammenzubringen, damit man alle im Blick hat und damit auch einer oder zwei ausreichen, um die Personen oder die Mitarbeiter dann vor so Ad-Hoc-Befragungen zu schützen. Dass die Leute zu Hause bleiben, das erleben wir ja auch, dass dann einfach ein ganz großer Teil, die jetzt wirklich kein Wissen tragen, was vielleicht erforderlich sein könnte, um irgendwie an Daten zu kommen zum Beispiel oder an Akten, dass die direkt zu Hause bleiben. Je mehr Angriffspunkte eben da sind, desto mehr Risiko eben. Ne? Wenn ich jetzt noch mal so ein paar kurze Fragen stellen dürfte, bevor wir dann gleich zum Abschluss kommen. Ich nenne so ein paar Statements und du sagst mir so deine Einschätzung.
Okay.
Also Mythos oder Realität ist, wer schweigt, wirkt schuldig.
Mythos. Es kann 1000 Gründe geben, warum man schweigt. Vielleicht auch, weil man es auch einfach nicht weiß. Und deswegen kann es durchaus valide sein, zu schweigen.
Glaube ich auch, ja. Interne E-Mails sind privat.
Nicht immer. Es kann Situationen geben, wo sie privat sind. Das ist natürlich extrem schwierig zu beurteilen, je nachdem, ob es auch im Unternehmen erlaubt ist, private E-Mails zu verschicken über die betriebliche Infrastruktur. Das ist eine extrem schwierige Frage, die sich eigentlich bei Internal und Internal Investigations immer stellt.
Ja. Auf einen Ordner, der als privat gekennzeichnet ist, der sich aber auf meinem Firmenrechner befindet, darf eine Ermittlungsbehörde bzw. eine Investigation nicht zugreifen.
Bei der Investigation, durch das Unternehmen, kommt es drauf an, die Staatsanwaltschaft kann das tun.
Okay. Wenn du sagst, es kommt drauf an, kommt es drauf an, ob irgendwo im Arbeitsvertrag steht, dass dieses Gerät auch privat benutzt werden darf?
Ja, darauf kommt es auch an. Ja.
Die Frage, die sich mir immer so ein bisschen stellt, ist, selbst wenn die private Nutzung von Computer untersagt ist, ist es dann trotzdem okay, einen eindeutig als privat gekennzeichneten Ordner anzuschauen?
Das ist heftig umstritten und problematisch. Ich würde immer erst davon abraten, den sich anzuschauen. Außer wenn es natürlich konkrete Verdachtsmomente gibt, dass dort eventuell kriminelle Inhalte sein könnten, könnte es im Einzelfall vertretbar sein, sich den anzuschauen. Es kann natürlich beispielsweise sein, dass IT-Infrastruktur einer Firma für beispielsweise Urheberrechtsverletzungen beispielsweise genutzt wird oder ähnliches und dann die Daten versteckt werden in Privatordnern. Aber das ist schon sehr einzelfallabhängig und einen allgemeinen Rat würde ich jetzt ungern dazu abgeben.
Okay. Eine D&O-Versicherung deckt alles ab.
Nein. Rechtsschutzversicherungen sind, das ist immer sehr einzelfallabhängig und man muss natürlich immer das Risiko mit berücksichtigen, dass Versicherungen auch oftmals Klauseln haben bezüglich Einschränkungen und die Gefahr besteht, dass man es eventuell hinterher zurückzahlen muss, wenn man beispielsweise wegen einer Vorsatztat verurteilt wird. Das ist immer ein Risiko, was man im Blick haben muss.
Okay, und jetzt die letzte, das ist was ich tatsächlich schon so ähnlich öfter mal sehe, wenn es dann so heißt, naja, wenn jetzt kein Schaden entstanden ist, dann gibt es auch keine Straftat.
Doch, das kann es durchaus geben. Es muss nicht immer sofort ersichtlich sein, wo es einen Schaden gibt. Das kann meistens sehr abstrakt sein. Wir haben ja auch viele Delikte, die jetzt nicht unbedingt nur das Vermögen schützen, sondern auch andere Werte oder auch Versuchstaten können ja beispielsweise auch eine Straftat darstellen. Deswegen ein allgemeiner Schluss, dass wenn niemand geschädigt worden ist, dass dann keine Straftat vorliegen kann, das kann man so allgemein nicht sagen.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dich auch dieser Rapid-Fire-Fragerunde mal gestellt hast. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht und fand das eigentlich ganz spannend, um nochmal so ein paar Mythen abzuklappern. Vielen Dank für deine Teilnahme und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt gerne ein Like ab und abonniert den Podcast. Ihr könnt euch gerne mit Christian vernetzen über LinkedIn. Sein Profil habe ich in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt oder Vorschläge für neue Folgen, dann schreibt mir auch gerne auf LinkedIn oder hinterlasst eine Nachricht auf dem Blog. Dann bleibt mir nichts weiter, als mich bei dir zu bedanken und dir einen schönen Start ins neue Jahr zu wünschen.
Vielen Dank, dir auch.
Ciao.
Ciao.